Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Könnten Sie von der Wahrheit abfallen? Besteht überhaupt diese Möglichkeit, dass Sie das, was Sie einmal als richtig erkannt haben, dann aufgeben, zurückkehren zu dem, was Sie einmal als falsch erkannt haben? Nun seien Sie nicht zu voreilig. Und sagen Sie nicht, ach, das könnte mir doch nicht passieren. Vielen ist es passiert. Und ich werde heute auch erklären, warum. Und wie wir alle uns davor hüten müssen, in diese falschen Fußstapfen zu treten, die uns andere vorgegeben haben. Schauen Sie, die Bibel enthält eine Warnung. Und diese Warnung findet sich unter anderem in 1. Korinther, Kapitel 10 und in Vers 12. In 1. Korinther, Kapitel 10 und Vers 12, da sagt Paulus schlicht und ergreifend, darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle, dass er nicht abfalle, dass er nicht weggeht von der Wahrheit. Deswegen sollen wir uns auch prüfen, ob wir im Glauben sind. Und wenn wir Schwierigkeiten sehen in unserem Leben, sofort diese anpacken, nicht von einer Sünde in die nächste stolpern, denn dann hat man eine Lawine erzeugt, die dann dazu führen kann, dass man total sich von allem entfernt. Eine weitere Stelle, die uns zu denken geben sollte, findet sich in Römer Kapitel 11 und in Vers 20. In Römer Kapitel 11 und in Vers 20. Da spricht er zunächst einmal über solche, die abgefallen sind oder weggegangen sind. Und dann spricht er über die, die da geblieben sind. Und dann sagt er Folgendes. Ganz richtig, sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Hier sieht man schon wieder einen ziemlichen Hinweis, warum Leute weggehen, um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben, solange wie du den Glauben hast. Er sagt, sei nicht überheblich, sondern fürchte dich. Fürchte dich davor, dass du auch jemand sein könntest, der abgebrochen wird, der weggenommen wird, weil der Glaube durch Unglauben ersetzt wird. Nun, meinen Sie nicht, das könnte Ihnen nicht passieren, denn Gottes Warnung durch die ganze Bibel hindurch sagt uns das Gegenteil. Wenn wir zurückgehen zum Alten Testament, dann lesen wir uns einmal diese Warnungen durch, die Gott damals an das alte Israel gegeben hat. Aber es geht nicht nur um das alte Israel. Es geht nicht nur um die unbekehrten Menschen im damaligen alten Israel. Es geht auch um das moderne Haus Israel. Es geht aber auch um uns, die wir geistliche Israeliten sind. So sollten wir diese Warnungen sehr ernst nehmen. Und so fangen wir an, in 4. Mose zu lesen. 4. Buch Mose im 14. Kapitel. 4. Buch Mose, Kapitel 14. Und lesen wir einmal Vers 9. Da sagt Mose die Worte Gottes. Fallt nur nicht ab vom Herrn. Und hier wird gleich auch angedeutet, wie das passieren könnte. Und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht. Denn, sagt er, wir wollen sie fressen wie Brot. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber schauen wir uns diesen Zusammenhang an. Fallt nicht von Gott ab, weil ihr euch vor den anderen Menschen fürchtet. Das kann sehr leicht geschehen. Man fürchtet sich vielleicht, andere nicht zu verletzen, weil man ja nun doch gewisse Dinge tut, die die nicht tun, oder gewisse Dinge nicht tut, die die tun. So hat man also Menschenfurcht. Und wissen Sie, dass Menschenfurcht Gottesfurcht ersetzt, vernichten kann? Achten wir sehr darauf, wie wir in unserem täglichen Leben mit anderen Menschen umgehen und ob wir willens sind, Kompromisse zu schließen oder ob wir willens sind, in allem Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Wir lesen eine weitere Stelle in 5. Mose Kapitel 4. 5. Mose Kapitel 4 und in Vers 19. Sie sagen vielleicht, ja, das könnte mir wiederum nicht passieren, dass ich mich vor Menschen fürchte. Aber wie sieht's aus, wenn Sie zum Beispiel vor der Situation stehen, entweder weiter den Sabbat zu halten, wenn Sie ihn halten, oder Ihren Job zu verlieren, weil Sie ihn halten? Oder wie sieht es aus, wenn Weihnachtsfeiern stattfinden und Sie werden natürlich von Ihren Verwandten eingeladen. Gehen Sie trotzdem dorthin und denken Sie sich, ach ja, das ist ja keine große Sache. Die Liste ist eigentlich endlos, die Sie sich stellen könnten. In 5. Mose 4 und in Vers 19. Hebe nicht deine Augen auf zum Himmel, dass du die Sonne sehest und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels. Es geht nicht darum, dass man jetzt das Universum sich anschauen kann. Das ist natürlich nicht der Fall. David hat das oft getan. Nein, es geht um die Motivation hier. Und fallest ab und betest sie an und dienest denen, die der Herr, dein Gott, zugewiesen hat, allen Völkern unter dem ganzen Himmel, aber nicht dir. Du bist in einer anderen Kategorie. Gott sagt, die sind sowieso zurzeit nicht berufen, die werden zurzeit noch nicht gerichtet. Du aber wirst es. Also höre auf, in irgendeiner Form andere Götter anzubeten. Damals hat man geglaubt, die Sterne, der Mond, die Sonne, das seien Götter. Deswegen wurden die angebetet. Und heute sieht man das vielleicht nicht unbedingt so, aber dann geht man zur Astrologie und lässt sich sein Horoskop stellen und so weiter und so fort. Wir lesen auch etwas Ähnliches in 5. Mose 11 und in Vers 16. 5. Mose 11 und Vers 16. Hütet euch aber, dass ich euer Herz nicht betören lasse, dass ihr abfallt und dient anderen Göttern und betet sie an. Ja, wiederum, das würden wir heute ja nicht tun, nicht wahr? Ja? Wie sieht es mit Weihnachten aus? Das war der Sonnengott Baal, der angeblich zu Weihnachten am 25. Dezember geboren ist und angeblich wurde ihm da Geschenke übermittelt. Wie sieht es mit Ostern aus? Wenn auch wiederum hier der Gott Baal, der Sonnengott, der auch unter dem Namen Attis oder Mithra bekannt war, angeblich an einem Freitag gekreuzigt wurde, gestorben ist und an einem Sonntag auferstanden ist. Denn Christus ist weder an einem Freitag gekreuzigt worden, noch an einem Sonntag auferstanden. Sonst wäre er nicht 3 Tage und 3 Nächte im Grabe gewesen. Wie sieht es mit dem Weihnachtsbaum aus, wo die Menschen damals meinten, die Götter leben in diesen Bäumen. Und deswegen musste man die Bäume anbeten. In Wirklichkeit betete man die Götter an. Es hieß zum Beispiel Dionysos in dem Baum. Man sollte sich überlegen, was man tut und ob man wirklich nicht in diese Kategorie fällt, dass man jetzt, nachdem man erkannt hatte, dass Weihnachten falsch ist, dass Ostern falsch ist, zurückkehrt, um diese Festlichkeiten wieder zu halten und damit abfällt von dem wahren Gott und von der Wahrheit. Schauen wir uns 5. Mose 13 an. Hier ist eine interessante Stelle, wo von einem falschen Propheten die Rede ist. Jemand, der kommt und etwas prophezeit, was sogar auch eintreten mag, denn er ist ja von Satan inspiriert. Und Satan kennt ja auch die Zukunft in einer gewissen Weise. Aber gleichzeitig den Menschen dann sagt, ihr müsst euch jetzt von Gott abkehren, ihr müsst jetzt andere Dinge tun. Oder ein Träumer, der angeblich einen Traum hatte, der möglicherweise auch eintreten mag. Aber die Situation ist die, dass man jetzt versucht, dadurch die Menschen von der Wahrheit abzuwenden. Was sagt Gott dazu? In 5. Mose 13 und Vers 6. Der Prophet aber oder der Träumer soll sterben, weil er Aufruhr gepredigt hat gegen den Herrn. Die Neue Lutherbibel 2009 schreibt, weil er gepredigt hat, abzufallen von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat und sich aus der Knechtschaft erlöst hat, der Knechtschaft, auch der Knechtschaft der Sünde, und weil er dich von dem Wege abbringen wollte, auf dem du wandeln sollst, wie der Herr dein Gott geboten hat, auf das du das Böse aus deiner Mitte wegtust. Wir müssen das Böse aus unserem Leben wegtun. Wir dürfen auch keinen Kontakt mit diesen Menschen haben, diesen falschen Predigern, diesen falschen Ideen, diesen falschen Philosophien, auch Medien, die uns da irgendwie etwas da weismachen wollen, wenn es darum geht hier, dass man von Gott abfällt, dass man etwas tut, was Gott in keinster Weise gestattet. Ist das unmöglich für wahre Christen heute, dass das geschehen könnte? Nun, nicht, wenn man den Worten von Paulus Glauben schenken möchte, in Galater Kapitel 4. Da hatte nämlich Paulus genau mit einer solchen Situation zu tun, in der Kirche. Galater Kapitel 4 und in Vers 3. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir geknechtet in Knechtschaft, in Sklaverei, unter die Mächte der Welt. Was sind diese Mächte? Wer ist der Herrscher dieser Welt? Nun, Satan und seine Dämonen. Wir wurden von denen geknechtet, ohne es vielleicht zu wissen. Und dann fährt er fort zu sagen, in Vers 9. Nun aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von neuem dienen wollt? Und jetzt spricht er von heidnischen Festtagen, die man wieder halten will. Es geht hier nicht um Gottes heilige Festtage, es geht um heidnische Festtage. Ihr betrachtet bestimmte Tage und Monate und Zeiten und Jahre, wie zum Beispiel Sonntag, wie zum Beispiel Weihnachten, wie zum Beispiel Ostern, wie zum Beispiel dieses abscheuliche Fest von Halloween. Und jetzt sagt er in Vers 11, ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Denn wenn ihr zurückkehrt in die Welt und diesen weltlichen Philosophien und Festlichkeiten, aus denen ihr herausgekommen seid, dann war in der Tat die Arbeit vergeblich. Dann befindet ihr euch auf dem Weg des totalen Abfalls. Denn viele werden abfallen. Die Bibel sagt uns das deutlich. Viele werden abfallen. Lesen wir dies in 2. Thessaloniker und in Kapitel 2. 2. Thessaloniker, Kapitel 2. Und Vers 3. Da sagt Paulus, lasst euch nicht von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen, der Abfall von der Wahrheit. Und der Mensch des Frevels, des Verderbens, der Gesetzlosigkeit muss offenbar werden, der Sohn des Verderbens, wie es hier heißt. Warum kommt es zu diesem Abfall? Nun, in Vers 9 lesen wir, dieser Frevler, dieser Mensch des Verderbens, der wird kommen durch das Wirken des Satans mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, denn, hier kommt der Grund, sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Sie hatten vielleicht die Wahrheit intellektuell angenommen, aber sie hatten nicht die Liebe zur Wahrheit. Sie hatten wirklich nicht die Liebe, die Wahrheit auch so zu leben, wie es Gott erwartet und verlangt. Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Und darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung. Er lässt es zu, dass sie der Lüge glauben. Auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Lust hatten an den Wegen dieser Welt. Wie schön es doch ist da draußen, nicht wahr? Kehren zurück zu dem, was sie verlassen haben. In Vers 15 sagt Paulus, so steht nun fest die Umkehrung zum Abfallen. So steht nun fest und haltet euch an die Überlieferungen, die Lutherbibel 84 sagt, an die Lehre, in denen ihr durch uns unterwiesen worden seid. Es sei durch Wort oder Brief von uns. Tun wir das? Halten wir fest an dem, was uns gelehrt worden ist, was wir als richtig erkannt haben, was wir als richtig uns bewiesen haben? Oder lassen wir das laufen und kehren wir um zu dem, was wir als falsch einmal uns bewiesen hatten? Jemand hat mir einmal gesagt, nachdem er jahrelang die Wahrheit gepredigt hat, und dann ist er total abgefallen von der Wahrheit, und ich hatte dann noch ein Gespräch mit ihm, und da habe ich ihn gefragt, ja sagen Sie mal, Sie haben diese ganzen Jahre hindurch diese Bibelstellen uns erklärt und gelesen, und jetzt machen Sie das total andersherum? Und dann sagte er, ja, jetzt sehe ich diese Bibelstellen mit anderen Augen an. Und darauf habe ich gesagt, ja, das wird deutlich. Mit anderen Augen. Was für Augen waren das wohl? Nicht göttliche Augen, das mit Sicherheit. In 1. Timotheus Kapitel 4, da lesen wir die Verse 1 bis 2. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen, denn darum geht es letztendlich. Diese falschen Lehren stammen von Dämonen. Verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Mit anderen Worten, die kümmern sich überhaupt nicht mehr um die Wahrheit. Die sind total versiegelt mit der Ungerechtigkeit. Ihr Gewissen spricht nicht mehr, was die Wahrheit angeht. Dazu darf es bei uns nie kommen. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 24 an. Matthäus Kapitel 24 und lesen wir in Vers 10. Das ist eine Prophezeiung für die Endzeit, wiederum, von Christus selbst. Er sagt, denn dann werden viele zu Fall kommen. Oder wie Luther 84 es sagt, dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Das wird die Konsequenz sein. Auch hier wiederum, warum geschieht dies? Warum geschieht dies? Weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Es geht hier um die Agape-Liebe, die göttliche Liebe. Die wird erkalten, weil man nicht mehr willens ist, das Gesetz zu halten. Man missachtet es, man übertritt es. Und da kommt es natürlich zum Abfall und auch dazu, dass man die Freunde von jemandem, die man einmal hatte, auf einmal jetzt willens ist, zu verraten, die zu hassen, weil die nach wie vor diesen Weg gehen, den ich ja nicht mehr gehen will. Die Liebe erkaltet wegen Ungerechtigkeit. Und das wird immer wieder deutlich und klar werden, wenn wir uns weitere Stellen anschauen. Zunächst einmal in Lukas Kapitel 8 und in Vers 13 eine weitere Prophezeiung. Auch für uns heute. Lukas Kapitel 8 und Vers 13. Die aber auf dem Fels sind die, mit anderen Worten, es wird das Wort gesät, das landet auf den Felsen. Wenn sie es hören, dann nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel, keine Beständigkeit. Eine Zeit lang glauben sie. Und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Dann wird der Glaube durch den Unglauben ersetzt. Zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Die Lutherbibel 2009 schreibt, wenn Schwierigkeiten kommen, dann ist man nicht mehr so fest dabei. Dann ist man nicht mehr willens, auch wegen der Gerechtigkeit zu leiden. Nein, dann fällt man ab. Dann war es mal schön, so lange wie es gedauert hat. Nicht wahr? Hebräer Kapitel 3 gibt uns eine weitere Warnung. Hebräer Kapitel 3, die Verse 12 bis 13. Hebräer Kapitel 3 und Vers 12. Seht zu, Brüder und Schwestern, dass niemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe. Hier kommt wiederum der Unglaube zum Tragen. Und abfalle von dem lebendigen Gott. Sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Das kann nämlich passieren. Zunächst fängt man klein an, mit ein wenig Sünde. Dann wird es mehr und mehr. Und dann betrügt man sich selbst. Ach ja, ist ja gar nicht so schlimm. Kann man hier ruhig weiter so machen. Und da wird man verstockt, wenn einem dann das vorgehalten wird. Denn wir haben, Vers 14, an Christus Anteil bekommen, wenn wir die erste Gewissheit bis zum Ende festhalten. Die erste Gewissheit, oder man kann auch übersetzen, die anfängliche Zuversicht, die muss man wiederum festhalten. Auf das Festhalten sind wir ja bereits zu sprechen gekommen, werden wir auch noch Weiteres dazu sagen. Aber es geht mir hier um das böse und das ungläubige Herz. Das fällt von Gott dann ab. In Hebräer Kapitel 4 und Vers 11: So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme oder damit nicht jemand falle, Luther 2009, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Wir müssen uns bemühen, bei der Stange zu bleiben. Wir dürfen das nicht so als irgendeine zeitweilige Situation anschauen, denn sonst kommt man zu Fall aufgrund unseres Ungehorsams. Dieser Ungehorsam, der greift weiter und weiter um sich. Er nimmt zu. Er nimmt zu. Hebräer Kapitel 6, die Verse 4 bis 6. Und hier kommt die absolute Warnung. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe, und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist, wir lasen eben, dass man Anteil hatte an Christus, und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt, die dann abgefallen sind, wieder zu erneuern, zur Buße. Um gleich das zu sagen hier, Buße ist eigentlich immer eine schlechte, falsche Übersetzung in den deutschen Bibeln. Es sollte Reue heißen oder Umkehr. Hier wird zum Beispiel auch von Umkehr gesprochen, wenn Sie die Lutherbibel 2009 lesen. Und da heißt es also wiederum, Es ist unmöglich, die das alles geschmeckt haben und dann abgefallen sind, wieder zu erneuern, zur Umkehr, zur Reue, zur Bekehrung, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Es kommt der Punkt, wenn man weiter und weiter sich von Gott entfernt, dass man in der Tat abfällt, in dem Sinne, dass man nicht mehr umkehren kann, weil man nicht mehr umkehren will. Man ist durch den Betrug der Sünde verstockt worden. Man hat dann auch wieder dieses Brandmal im Gewissen, wo es dann nicht mehr darum geht, Gott gehorsam sein zu wollen. Und weil man das nicht mehr will, dann kann man es auch nicht mehr. Und deswegen kann es dazu kommen. Deswegen müssen wir aufpassen, wie wir uns in unserem Leben verhalten. 2. Petrus Kapitel 2 spricht von denen, die einmal die Wahrheit erkannt hatten, zumindest zu einem gewissen Grade, und sich dann wieder von der Wahrheit abgewendet haben und zurückgegangen sind in die Welt, aus der sie herausgekommen sind und meinen, sie hätten da jetzt großartig etwas erreicht. Aber wenn man sich heute zum Beispiel auch Bilder anschaut, die man hier hin und wieder sehen kann, von Menschen, die wir kannten, die abgefallen sind, die zurückgekehrt sind in die Welt, selbst ihr Aussehen ist schrecklich, in meinen Augen. Schrecklich, wie sie sich dann verändert haben mit all diesen möglichen Veränderungen im Gesicht und in ihrem ganzen Körper, was sie da alles dann getan haben. Ich meine, ich verstehe nicht, dass sie das selbst nicht sehen können, wie sie sich verunstaltet haben. Meinen, dass das vielleicht schön sei. In 2. Petrus Kapitel 2, angefangen in Vers 20. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Heilands Jesus Christus entflohen sind, dem Schmutz der Welt, darauf geht es nämlich letztlich hinaus, dem Schmutz der Welt, diesem Dreck, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist mit ihnen am Ende ärger geworden als am Anfang. Denn es wäre besser für sie gewesen, wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Es ist ihnen widerfahren, das wahre Sprichwort, der Hund frisst wieder, was er ausgespähen hat. Und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot. Das Schwein wurde gewaschen, wurde in dem Sinne äußerlich rein. Und anstelle, dass es rein bleibt, geht es zurück in den Kot, in den Schmutz und wälzt sich dann darin herum. Derjenige, der aus der Welt herausgerufen worden ist, die Wahrheit erkannt hatte, wurde in diesem Sinne rein. Rein von Sünde. Und dann ist er zurückgekehrt in die Welt und wälzt sich wieder in dem Kot, im Schmutz, dem Dreck der Welt herum. Eine Stelle in Jesaja, die sich zunächst einmal natürlich auch auf das damalige Volk Israel bezieht, dann auch auf das moderne Volk Israel, das Haus Israel, aber es bezieht sich eben auch auf uns heute, die wir das geistliche Israel sind. Schauen wir uns dies einmal an in Jesaja Kapitel 1 und Vers 2 und schauen sich das ganz persönlich an. Wenden Sie diese Stelle auf sich selbst an. Fragen Sie sich, bezieht sich das auf mich? Und wenn ja, dann wird es höchste Zeit, da was zu tun. Jesaja 1 und Vers 2. Höret ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen. Sie sind doch ein Kind Gottes, nicht wahr? Sind wir Kinder Gottes. Wenn wir den Heiligen Geist haben, sind wir gezeugte Kinder Gottes. Und wir werden wiedergeborene Kinder Gottes werden, in der Gottfamilie, wenn wir zur Unsterblichkeit verwandelt werden. Und so hat Gott auch uns großgezogen als seine Kinder. Aber was passiert? Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht und sie sind von mir abgefallen. Sie sind von mir abgefallen. Vers 5. Wohin soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt? Also hier wird ein Abfall beschrieben, aus dem man noch herauskommen kann, aber die verharren drin. Die wollen gar nicht herauskommen. Die wollen in diesem Abfall verbleiben. Warum? Weil man in Sünde lebt und weil man in Sünde leben will. Vers 4. Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind. Vers 10. Höre des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom. Nun, wir wissen ja alle, wobei es bei Sodom ging. Diese Stadt, die total zerstört wurde, wegen Sünde. Nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Auch das war die Stadt, die total vernichtet worden ist, wegen Sünde. Er sagt, denk mal daran, was denen passiert ist. Ist das etwas, was euch passieren sollte? Hört drauf auf diese Warnung, Vers 12. Wenn ihr kommt, zu erscheinen vor meinem Angesicht. Wer fordert denn von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr da so vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, den Ruf zur Versammlung, Frevel und Festversammlung, ich mag es nicht. Okay, man kommt jetzt am Sabbat zur Versammlung. Tut ein schönes Gesicht sich aufsetzen, nicht wahr? Aber was ist eigentlich los mit dieser Person? Er sagt, meine Seele ist Feind euren Neumonden und Jahresfesten. Sie sind meine Last. Ich bin's müde, sie zu tragen. Es kann sich natürlich auch hier um diese Feste, diese heidnischen Feste drehen. Das heißt ja, es geht um eure Neumonde, eure Festzeiten, eure Sabbate. Die sind natürlich total verkehrt. Aber auch selbst wenn es um die wahren Feste Gottes geht, er sagt, wenn ihr aber mit einer solchen Einstellung zu mir kommt, dann hasse ich das auch. Er sagt in Vers 15, und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, mit anderen Worten zum Gebet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut, euer Lebensweg entspricht nicht euren Gebeten. Ihr mögt vor mich kommen und dann ein sogenanntes Routinegebot sprechen oder Gebet sprechen, aber was bringt es? Was bringt das, wenn ihr nicht so lebt, wie ihr leben sollt, wenn man so das Vaterunser herunterrasselt und dann seinen eigenen Weg geht, einen Weg der Sünde? Ja, was soll es bedeuten? Damit kann man Gott in keinster Weise erreichen. Man verharrt im Abfall wegen Sünde. Wegen Sünde. Schauen wir uns Jeremia Kapitel 2 an. Jeremia Kapitel 2 und lesen wir einmal Vers 29. Jeremia Kapitel 2 und Vers 29. Wie könnt ihr rechten mit mir? Das tun manche Menschen auch, die rechten mit Gott. Ach, warum geht es mir so schlecht und warum tust du das mir an? Und warum geht es den anderen so viel besser? Er fragt, ja, wie könnt ihr rechten mit mir? Ihr seid alle von mir abgefallen, spricht der Herr. Wenn einer Schuld hat, seid ihr es, nicht ich. Vers 31. Du böses Geschlecht, merke auf des Herrn Wort. Bin ich denn für Israel eine Wüste oder ein finsteres Land? Warum spricht denn mein Volk, wir streifen frei umher und brauchen dir nicht mehr nachzulaufen? Das heißt an anderen Stellen, dass man die Strecke, die Gott einem gegeben hat, die will man lösen. Man will nicht mehr unter der Herrschaft Gottes sein. Tja, was wundert man sich dann, wenn es zu schrecklichen Dingen in unserem Leben kommt? Vers 33. Wie fein findest du Wege, dir Liebhaber zu suchen? Mit anderen Worten, sich in Situationen zu begeben, die nicht in Gottes Augen die richtigen sind. Darum hast du dich auch gewöhnt, auf bösen Wegen zu wandeln. Man hatte die bösen Wege als böse Wege erkannt. Man hatte sich von denen abgetrennt, gelöst. Aber dann geht man zurück auf diese bösen Wege, vielleicht zunächst einmal nur auf einen und dann auf mehrere. Und dann auf einmal ist man ein Gewohnheitstier geworden. Jetzt will man alles das wieder tun. Denn wie ich sagte, eine falsche Entscheidung führt zur nächsten falschen Entscheidung. Und dann gewöhnt man sich daran, das Falsche zu tun. Und dann will man nicht mehr zurückkehren zu Gott, zur Wahrheit. Lesen wir auf Vers 35. Und doch sprachst du, ich bin unschuldig. Er hat ja doch seinen Zorn von mir gewandt. Mit Antworten, ja, es passiert ja nichts in meinem Leben zunächst einmal. Es muss also von daher in Ordnung sein, auch in Gottes Augen, dass ich jetzt wieder so lebe, wie ich einmal gelebt habe, bevor ich zur Wahrheit kam. Siehe, sagt aber Gott, ich will dich richten, weil du sprichst, ich habe nicht gesündigt. Die Selbsterkenntnis war dahin, ist dann dahin. Diejenigen, die total abgefallen sind von Gott, haben keinerlei Idee mehr, in welch falscher Weise sie eigentlich leben. Wiederum, wie kommt es dazu? Wie kommt es dazu, dass man, wenn man die Wahrheit erkannt hat, wenn man aus diesem Kot, diesem Schmutz, diesem Dreck der Welt herausgekommen ist, wie kommt es dazu, dass man dann wieder zurückgeht in diese verderbte, von Satan beherrschte Welt? Nun, die Bibel zeigt uns deutlich, wie es dazu kommen kann. In Römer Kapitel 1. Römer Kapitel 1 lesen wir Vers 18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Oder wie die Lutherbibel 2009 schreibt, die die Wahrheit durch die Ungerechtigkeit unterdrücken. Sie hatten die Wahrheit erkannt, diese Menschen. Aber sie wollen sie nicht mehr verkünden, sie wollen sie unterdrücken. Das gilt auch für falsche Prediger, die vielleicht einmal die Wahrheit verkündigt haben. Jetzt wollen sie sich nicht mehr verkündigen. Und dadurch führen sie natürlich das Volk in die Irre. Vers 21. Denn obwohl sie von Gott wussten, sie wussten genau von Gott Bescheid und dass Gott ein Gott der Wahrheit ist, der nicht lügen kann. Obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn doch nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Und da sie sich für weise hielten, da sind sie zu Narren geworden. Vers 28 im gleichen Kapitel. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, Gott anzuerkennen in ihrem Leben, zu erkennen, was Gott eigentlich von einem will, hat sie Gott dahingegeben, in verkehrtem Sinne, sodass sie tun, was nicht recht ist. Schauen Sie wiederum, es geht um die Gewohnheit zu sündigen, den Weg der Sünde. Und so lesen wir dann auch in Vers 30, sie sind zu Verleumdern geworden, zu Gottesverächtern, oder wie die Lutherbibel 2009 sagt, zu Gotteshassern. Die hassen Gott, die hassen jetzt Gottes Weg. Die wollen nichts mehr davon wissen. Und wenn jemand ihnen irgendetwas davon sagt, dann hassen sie auch eine solche Person. Deswegen heißt es auch, weil die Liebe in vielen erkalten wird, werden sie einander hassen, werden sie einander verraten. Sie sind Gottesverächter oder Gotteshasser, Frevler, hochmütig. Ja, die meinen, die haben noch irgendwie so die Weisheit mit Löffeln gefressen. Prahlerisch, erfinderisch im Bösen und auch den Eltern ungehorsam und so weiter und so fort. Diese ganze Liste ist sehr interessant, was da alles hier gesagt wird. Sie werden zu Gotteshassern, weil sie in der Sünde leben. Und weil sie niemanden akzeptieren wollen, der ihnen sagt, das, was sie tun, ist Sünde. Natürlich geht es auch darum, dass man durchaus von Gott abfallen kann, wenn man sich gewisse Vorschriften als heilsnotwendig ausdenkt, die es aber nicht sind. Wir finden ein interessantes Beispiel in Galater, Kapitel 5. Man macht also aus dem Lebensweg Gottes eine Bürde, eine Last. Und nicht nur das, man sagt, man muss das aber tun, denn sonst kann man das Heil nicht erlangen. Galater, Kapitel 5 und Vers 4. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Es ging hauptsächlich um das sogenannte Ritualgesetz. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen oder ihr seid aus der Gnade gefallen, wie Luther 2009 es bringt. Aber auch die Tatsache, dass man meint, aufgrund der Tatsache, dass ich die 10 Gebote halte, muss ich jetzt das Heil erlangen. Auch das ist verkehrt, denn das ergeht nur aus Gnade. Denn wir haben trotz alledem gesündigt und sündigen heute noch. Und jede einzelne Sünde ist für unseren ewigen Tod verantwortlich. Und nur die Gnade, die unerwartete und die sich nicht verdiente Vergebung der Sünde kann diesen Tod beseitigen. Und dann sagt er in Vers 7, ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Und dann diese sehr wichtige Stelle, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Fangt mit ein wenig Sünde an und lasst diese Sünde in eurem Leben gedeihen und es wird dann mehr und mehr und mehr zur Sünde und dann wird euer ganzer Teig, das ganze Leben, ein Leben der Sünde sein. Eine gute Frage, ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht mehr zu gehorchen? Offensichtlich geht es hier um Verführer. In Matthäus Kapitel 7 werden von zwei Häusern gesprochen. Matthäus Kapitel 7, die Verse 24 bis 27. Eine bekannte Stelle, aber schauen wir uns auch genau einmal an, wie Christus das umreißt. Matthäus 7 und Vers 24. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, geht nicht nur ums Hören, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Aber jetzt geht es um den richtigen Fels, nicht um den Felsen, von dem wir eben gelesen haben. Es geht um Jesus Christus, der Fels. Wir müssen unser Haus auf Jesus Christus bauen. Er muss unser Fundament sein in unserem Leben. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein. Denn es war ja auf Fels gegründet. Es war auf der richtigen Basis gegründet, auf dem richtigen Fundament. Aber jetzt, Vers 26. Und wer diese meine Rede hört und sie nicht tut, ja, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand oder auf Treibsand baute. Und als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Der Abfall. Weil man nicht das richtige Fundament hatte. Zu Beginn hatte man noch nicht einmal sich auf das richtige Fundament konzentriert. Man muss unser Leben auf Christus bauen. In allen diesen Dingen. Denn wer sich abwende von Christus, was geschieht mit dem? In Johannes Kapitel 15, die Verse 5 bis 6. Johannes Kapitel 15 und die Verse 5 bis 6. Ich bin der Weinstock, sagt Christus. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich seid ihr jemand, der das Haus auf Sand baut. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Hiermit wird natürlich der ewige Tod im Feuersee, im feurigen Pfuhl angesprochen. Wenn wir nicht in der Wahrheit bleiben, wenn wir nicht in dem Leib Christi bleiben, wenn wir nicht in Gott bleiben, dann sind wir wie die Reben, die abgehauen, ausgerissen werden und die verdorren und die werden verbrannt. Wer abfällt von der Wahrheit, wer nicht rechtzeitig noch den Dreh kriegt und umkehrt, der wird letztendlich verbrannt werden im feurigen Pfuhl. Ist das etwas, was wir für uns wollen? Meinen Sie nicht, es ist höchste Zeit, sich einmal über unser Leben Gedanken zu machen? Ob wir wirklich im Glauben sind und ob wir wirklich auf Christus unser Leben gebaut haben und ob wir wirklich dann auch immer und immer wieder uns davor hüten, Kompromisse einzugehen, die Sünde in unser Leben einzulassen? Denn die Warnungen sind ja vorhanden. 2. Petrus Kapitel 3. 2. Petrus Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Davon redet er, Paulus, in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute mitgerissen werdet und euren festen Halt verliert, sagt es hier die Lutherbibel 2017. Aber Luther 84 sagt, dass ihr nicht fallt aus eurem festen Stand. Und die Lutherbibel 2009 sagt, dass ihr nicht aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Es geht hier um Abfall. Und man kann dadurch abfallen von Gott, dass man auf das Gequatsche, wie wir es letztens in einer Kurzpredigt gehört haben, dieser ruchlosen Leute achtet und darauf reinfällt. Weil die meinen, die hätten etwas, was wichtig sei. Das muss ja erklärt werden. Schauen Sie, manchmal sagen wir vielleicht Dinge, die einige nicht so recht verstehen. Wie auch hier der Petrus sagt, ja, Paulus hat auch einiges gesagt. Das ist vielleicht für einige schwer zu verstehen und die werden natürlich dann diese Schriftstellen verdrehen zu ihrer eigenen Verdammnis. Aber nehmen wir einmal an, es wird etwas gesagt, was sie nicht so recht verstehen. Was ist dann ihre Reaktion? Christus hat einiges gesagt, was die Jünger nicht verstanden, absolut nicht verstanden. Und da sind viele weggegangen. Und dann hat Christus sich umgedreht und die 12 Apostel angesprochen und gefragt, ja, geht ihr auch, wollt ihr auch weggehen? Nun, einer würde weggehen, natürlich, das wussten wir, das war der Judas. Das war der Judas. Aber was war die Antwort von Petrus in Johannes Kapitel 6 und Vers 68? Johannes Kapitel 6 und Vers 68. Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das hatte der Petrus erkannt. Das sollten diejenigen, die in die Wahrheit gelangt sind, auch erkannt haben, dass Worte des ewigen Lebens gepredigt werden. Aus der Bibel heraus. Das Wort Gottes. Und wenn gewisse Dinge zunächst einmal gesagt werden, die einige jetzt noch nicht verstehen, vielleicht auch, weil sie neu sind im Glauben, was ist die Reaktion? Werden sie dann weggehen? Oder werden sie die Reaktion haben, die Petrus hatte? Ja, wohin sollen wir gehen? Ja, zurück in die Welt. In den Dreck, in den Kot der Welt. Aber das ist sicherlich nicht das, was sie tun sollten. Schauen wir uns Kolosser Kapitel 2 an. Oder sie gehen vielleicht in eine andere Gemeinde, meinen, das Gras sei da grüner. Aber wenn es eine falsche Motivation ist, bringt das gar nichts. Absolut gar nichts. Kolosser Kapitel 2 und Vers 4. Ich sage das, damit euch niemand betrüge. Wir hatten ja von dem Betrug der Sünde gelesen. Dass euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Wie der Satan die Eva verführt. Ach, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Gott ja weiß doch, dass wenn ihr da von diesem Baum esst, dann werdet ihr so klug sein wie Gott, wissen, was gut und böse ist und so weiter und so fort. Betrügerische Reden. Hört sich gut an, nicht wahr? Verführerisch. Vers 18. Kolosser 2. Und Vers 18. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat oder meint, geschaut zu haben, und ist ohne Grund aufgeblasen. Hier geht es wiederum um diesen Stolz. Er ist aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und er hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Er spricht hier von der Kirche Gottes, dem Leib Christi. Ja, ich bin ja jetzt so klug, ich habe ja diese Visionen gehabt irgendwo, da brauche ich ja doch irgendwie nicht Teil dieser Gemeinde zu sein. Aufgeblasen. Sehr gefährlich. Das führt unweigerlich zum Abfall von der Wahrheit, wenn man dem nicht entgegengeht. Römer Kapitel 16. Römer Kapitel 16 und Vers 18. Denn solche dienen nicht ihrem oder unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch. Und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Und wir sollten keineswegs arglos sein, wir sollten in der Tat die Wahrheit erkennen und wissen und daran festhalten. Aber man kann sehr leicht verführt werden, wenn man vielleicht noch nicht so gefestigt ist. Aufpassen! Aufpassen! Wenn jemand zu Ihnen kommt und da irgendwelche neue Lehren verkünden will, die nicht dem entsprechen, was die Kirche Gottes lehrt. Eine weitere Situation ist die, die zum Abfall führen kann, wenn man die Welt liebt. Klar, denn da geht man ja zurück in die Welt, wenn man weggeht von der Wahrheit. Aber in 1. Timotheus Kapitel 6 und Vers 9 wird eine Situation beschrieben, wie man die Welt lieben kann, in Selbsttäuschung, und meint, das ist ja kein Problem, und damit wird man gleich ein Opfer des Abfalls. 1. Timotheus 6 und Vers 9. Denn die reich werden wollen, die fallen, schauen Sie, die fallen, in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Auch Matthäus Kapitel 13 und Vers 22. Matthäus 13 und Vers 22. Wer aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört, schauen Sie, und die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum, die ersticken das Wort. Und er bringt keine Frucht. Und er fällt letztendlich dann ab von der Wahrheit. Denn der trügerische Reichtum, diese Sorge der Welt, das sind ja Dinge, die sind ja so wichtig. Viel wichtiger als Gottes Wort. Jakobus Kapitel 4 und Vers 4. Und das ist etwas, was wir uns sehr deutlich machen sollten. Denn beides geht eben nicht. Gott und Mammon, Gott und all das Physische, was gegen dem steht, für das Gott steht. Jakobus 4 und Vers 4. Ihr Ehebrecher, jetzt im geistlichen Sinne, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Das sollten sich die einmal überlegen, die jetzt zurückgekehrt sind in die Welt. Sie sind Feinde Gottes geworden, wie sie es einmal waren, bevor sie Gott aus der Welt herausgeholt hat. Feinde Gottes. Wollen sie wirklich ein Feind Gottes sein? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein, sagt hier Jakobus. Natürlich werden sie das sein. Sie wenden sich ja total von Gott ab. Und wie ich sagte, es ist geschehen in der Vergangenheit, es wird geschehen in der Zukunft, der Abfall wird kommen, aus diesen und anderen Gründen. 2. Timotheus, Kapitel 4 und Vers 10. 2. Timotheus, Kapitel 4 und Vers 10. Denn Demas hat mich verlassen. Demas wird an anderer Stelle als ein Mitarbeiter von Paulus beschrieben. Der hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen. Der ist abgefallen. Demas ist abgefallen. Weil er die Welt wiederum lieb gewonnen hat, weil er wiederum ein Freund der Welt sein wollte. Damit zum Feind Gottes geworden ist. Und dann sagt er weiter hier und ist nach Thessalonich gezogen, Crescens nach Galatien und Titus nach Dalmatien. Nun, wir wissen nicht, ob hier in diesem Falle auch Crescens und Titus abgefallen sind, oder ob Paulus nur gesagt hat, okay, der Demas ist weg und die anderen sind auch weg, weil die gewisse andere Dinge tun mussten. Aber wenn das in der Tat eine Möglichkeit ist, dass also auch Titus und Crescens abgefallen sind, dann haben wir jemanden, der hier erwähnt wird in der Bibel, im Brief Titus, der abgefallen ist. Das muss man sich mal vorstellen. GodQuestion.org hat einen interessanten Artikel veröffentlicht. Was bedeutet es, abzufallen? Ich möchte den kurz Ihnen mal zu Gehör bringen. Das Wort abfallen oder abtrünnig werden impliziert im christlichen Zusammenhang eine Bewegung weg von Christus statt auf Christus zu. Ein abgefallener Christ ist jemand, der spirituell oder geistlich den falschen Weg geht. Er oder sie macht eher Rückschritte als Fortschritte. Der Abgefallene hat sich einst Christus verpflichtet oder einen bestimmten Verhaltensstandard aufrechterhalten, aber seither ist er zu alten Gewohnheiten zurückgekehrt. Abfallen kann sich auf verschiedene Weisen zeigen, zum Beispiel nicht mehr die Kirchengemeinde zu besuchen, seine Leidenschaft für den Herrn zu verlieren, sich von einem christlichen Dienst oder der Familie abzuwenden oder in alte, schlechte Gewohnheiten zu verfallen. Hebräer 6 beschreibt den Abtrünnigen als jemanden, der geschmeckt hat, das gute Wort Gottes, das hatten wir ja gelesen, und es später ablehnt. In Lukas 8 illustriert Jesus die Abtrünnigkeit mit einem steinigen Erdreich, das hatten wir auch gelesen. Einige fallen ab oder lassen nach, weil sie keine Wurzeln haben. In beiden Passagen erweckt die Person den äußerlichen Eindruck, ein Christ zu sein, zumindest für eine Weile, aber er hat sich nicht Gott verpflichtet. Solch eine Person mag Gottesdienste besuchen, die Bibel lesen, christliche Musik hören, sich mit christlichen Freunden treffen. Ihr gefällt die gesunde Atmosphäre und gute Gesellschaft von Christen, aber ihr Herz hat sich nicht verändert. Und irgendwann fällt er ab und wird abtrünnig. Er nutzte das Christentum für eine Probefahrt und entschied sich, doch nicht zu kaufen. Deswegen sagt Johannes auch, die waren nie von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, dann wären sie bei uns geblieben. Doch es mag noch nicht zu spät sein für eine Umkehr, wenn man sich auf dem Weg des Abfalls befindet. In Römer Kapitel 11 lesen wir die Verse 22 und 23. Römer Kapitel 11, die Verse 22 und 23. Darum siehe die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge gegenüber denen, die gefallen sind. Die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du in der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, zunächst einmal sind die weg, sind sie abgefallen zu einem gewissen Grade, ungläubig geworden. Aber jetzt bereuen sie. Jetzt erkennen sie, dass der Unglaube ihnen nichts hilft. Sie wollen nicht mehr im Unglauben bleiben. Jetzt sagt hier Paulus, jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingefropft werden, denn Gott vermag sie wieder einzupropfen. Also Umkehr ist noch möglich bei denen, die nicht den letztendlichen Punkt erreicht haben, wo es eben nicht mehr möglich wird. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 2 an. Offenbarung Kapitel 2, die Verse 4 und 5. Eine Warnung von Christus an die Gemeinde, in diesem Falle zu Ephesus. Offenbarung 2 und Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße besser, wie es die Lutherbibel 2009 bringt. Wenn du davon abgefallen bist, kehre um und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, dann werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust oder wenn du nicht umkehrst oder wie die Mengebibel sagt, wenn du nicht in dich gehst. Und das würde dann zur Umkehr führen. Also hier wird klar und deutlich gesagt, dass Umkehr noch möglich ist in solchen Fällen. Und es ist wichtig, dass man diese Fälle dann auch zu Herzen nimmt. Nun, wie Sie vielleicht wissen, bin ich jemand, der auch gerne hin und wieder Gedichte schreibt. Manche sind lustig, manche sind vielleicht sarkastisch, manche sind aber auch sehr ernst. Und ich habe jetzt im November ein Gedicht geschrieben, das ist sehr ernst. Und es hat mit dem zu tun, von dem wir heute sprechen. Mit der Hoffnung, dass diejenigen, die abgefallen sind, zurückkehren. Und das Gedicht heißt einfach, warum? Warum sind sie von uns gegangen, die vielen, die wir einst gekannt? Wir müssen um ihr Schicksal bangen, da sie im Irrtum sich verrannt. Man ist bereit, das aufzugeben, was man als Wahrheit einst verstand, und will erneut nach Altem streben, nach Geld und Wohlstand, eitlem Tand. Spürt ihr ihn nicht, den Hexenmeister, den Zauberer der Dunkelheit, den Vater aller bösen Geister, der zur Verblendung stets bereit? Lasst euren Irrwahn, euer Klagen, dies Leben ist kein eitles Spiel. Was wollt ihr nur mit seinen Plagen? Denkt, wie er aus dem Himmel fiel, den Hochmut wählte als sein Ziel. Sagt ab dem Stolz und kehrt zurück zu dem, was schändlich ihr verloren. Die Welt vermittelt euch kein Glück, die ihr zu eurem Heil erkoren. Ihr seid zu Besserem geboren. Und wie kann man jetzt verhindern, dass man überhaupt auf diesen Weg des Abfalls gelangt, da hineinschlittert. Nun, zunächst einmal eine enge Beziehung zu Gott ist offensichtlich notwendig. Aber diese enge Beziehung hat auch gewisse Konsequenzen. Zunächst einmal lesen wir etwas in Philipper Kapitel 3. Philipper Kapitel 3 und die Verse 15 und 16. Philipper Kapitel 3 und Vers 15. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein, und sollt ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. In anderen Worten, nicht vorschnell die Flinte ins Korn werfen, sagen, oh, das sehe ich aber nicht so, wie das hier gelehrt wird. Da muss ich jetzt also mal meinen Austritt erklären. Nein, wartet auf Gott, der euch die Erkenntnis geben wird, wenn ihr die Erkenntnis wirklich wollt und nicht in eurem Stolz meint, es alles besser wissen zu können. Im Buch Jesaja in Kapitel 29 wird etwas sehr Interessantes gesagt, auch im Hinblick auf die Endzeit, auch im Hinblick auf das Millennium sogar. Aber es gilt auch für uns heute natürlich ganz besonders. Jesaja 29 und Vers 24. Die, welche irren in ihrem Geist, die werden Verstand annehmen. Und die, welche murren, die werden sich belehren lassen. Lutherbibel 2009 sagt, die einen irrenden Geist haben, die werden dann Verstand annehmen und die Schwätzer, die Gottlosen, die da rumquatschen, die werden sich belehren lassen. Dazu wird es kommen. Dazu muss es heute bei Ihnen kommen, wenn Sie sich auf dem Weg des Abfalls befinden. Lassen Sie sich belehren. Hören Sie auf zu murren, rumzuquatschen, sondern lassen Sie sich belehren und lassen Sie es zu, dass Ihr Geist des Irrtums mit dem Geist der Wahrheit verändert wird. Was soll man tun, damit man nicht abfällt? Festhalten an dem, was man hat, was man bereits von Gott erhalten hat. Offenbarung, Kapitel 3. Und in Vers 11, Offenbarung Kapitel 3 und Vers 11. Ich komme bald, sagt Christus, halte, was du hast, oder wie Luther 2009 es bringt, halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Halte deine Krone fest, solange wie sie die haben, solange haben sie die Garantie des ewigen Lebens und der Herrschaft im Millennium unter Jesus Christus. In Hebräer Kapitel 3 und Vers 14 wird ebenfalls von dem Festhalten gesprochen. Hebräer 3 und Vers 14. Die Stelle hatten wir eben schon gelesen. Ich lese sie jetzt noch einmal im Zusammenhang. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen. Christus lebt in uns. Wenn wir die erste Gewissheit bis zum Ende festhalten, diese erste Zuversicht, diese Hoffnung, dann wird Christus nach wie vor in uns leben, sonst nicht. Sonst letztendlich nicht mehr. Hebräer 4 und Vers 14. Weil wir nun denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Wir sollen festhalten an dem Bekenntnis. Nicht aufgeben, nicht zurücklassen, nicht dieses Bekenntnis durch ein anderes Bekenntnis ersetzen. Hebräer 10, die Verse 23 bis 25, sagt uns genau das Gleiche als Parallelstelle. Hebräer 10 und Vers 23 bis 25. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen. Trifft das auf Sie zu? dann hören Sie gut auf. Halten Sie fest an der Hoffnung der, an dem Erkenntnis der Hoffnung. Lassen Sie es nicht zu, dass Sie Ihre Versammlung verlassen oder unsere, wie es einige zu tun pflegen, sondern andere ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Was ist jetzt der unmittelbare Zusammenhang hier? Vers 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, da bleibt hinfort kein Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und ein wütendes Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Das sind starke Worte. Das sind Worte, die wir uns unter die Ohren und hinter die Ohren schreiben sollten. Kehren wir zu Hebräer Kapitel 6 zurück, jetzt und Vers 9. Da sagt Paulus, was aber euch angeht, ihr Lieben, sind wir vom Besseren überzeugt und von dem, was Rettung bringt, auch wenn wir so reden. Er hat diese Ermahnungen gebracht. Er sagt, überdenkt das, aber wir sind davon überzeugt, dass ihr den Weg beibehalten werdet. Aber meint nicht, es könnte nicht auf andere Weise geschehen. Er sagt in Vers 11, wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern die nachahmt, die durch Glauben und Geduld oder Ausharren die Verheißungen ererben. Und dann noch in Vers 18. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott mit ihnen lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Wir wissen alle, was uns versprochen ist. Ewiges Leben im Reich Gottes, in der Gottfamilie, ein Gottwesen zu werden. Sollten diese zeitweiligen, gegenwärtigen Schwierigkeiten das verhindern, dass wir sagen, okay, wir gehen diesen Weg nicht mehr, wir werden den vorübergehenden Genuss der Sünde in unserem Leben halt genießen, akzeptieren, in der Welt sein, mit Freunden der Welt, zusammen, was jetzt, Huren, zusammen Drogen nehmen, zusammen saufen, was immer da so geschieht in der Welt. Ja, da wollen wir auch Teil von sein. Hebräer Kapitel 12. Angefangen in Vers 12. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, Vers 15, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Wir hatten ja von Gottes Gnade geredet. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse. Oh, Bitterkeit kann sehr, sehr gefährlich sein. Eine bittere Wurzel, ein Neid. Und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Dass nicht jemand sei ein Hurer oder ein Unzüchtiger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Na, zunächst einmal, die Elberfelder-Bibel sagt, er fand keinen Raum zur Buße, sagen wir auch dummerweise, obwohl er ihn mit Tränen suchte. Sie gehen zurück auf den Segen. Das heißt, er hatte den Segen ererben wollen, aber er fand dann keinen Raum zur Buße, obwohl er ihn, diesen Segen, mit Tränen suchte. Wir wissen, dass er nicht mehr gesegnet wurde, weil er ja durch sein Verhalten sich als unwürdig erwiesen hatte, diesen Segen zu erlangen. Und dann, wenn es um die Buße geht, da schreibt die Menge Bibel, denn er fand keinen Raum zur Sinnesänderung, in Klammern, seines Vaters. Darum geht es hier. Er wollte von dem Vater nach wie vor den Segen erlangen, aber der Vater hatte bereits seinen Bruder gesegnet und er sagte, hast du keinen anderen Segen für mich? Und dann hielt er schon einen Segen, aber nicht den Segen, den er wollte. Aber es geht mir hier darum, er war jemand, der sich unwürdig erwiesen hatte, den Segen Gottes zu erlangen. Und das ist natürlich eine sehr gefährliche Situation. Manchmal kann man abfallen von der Wahrheit, weil man bitter wird, weil man neidisch wird auf andere, weil man meint, man sei zurückgesetzt. Man bekommt nicht die Position zugeteilt, die man haben sollte. Auch in der Kirche nicht. Und dann geht man weg. Vers 25. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abwiesen, der auf Erden den Willen Gottes verkündete, mit anderen Worten in diesem Falle Mose, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel redet? Jesus Christus redet direkt zu uns. Mit seinem Wort. Weisen wir den ab? Weisen wir alles das ab, was Christus sagte? Wir sind seine Freunde, wenn wir tun, was er uns gebietet, oder wollen wir lieber die Freunde der Welt sein und damit die Feinde Gottes? In Hebräer Kapitel 13, Vers 1 führt Paulus dann fort, noch Folgendes zu sagen: Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Schauen Sie, die Liebe wird in vielen erkalten. Das wird zum Abfall führen von der Wahrheit und, wenn sie nicht bereut wird, letztlich hin zum ewigen Tod. Aber wir sollen festbleiben in der Liebe, auch in der Liebe zu den anderen Geschwistern, dieser brüderlichen Liebe. Nicht weggehen und diese Liebe aufgeben, sondern sich bemühen, sie zu zeigen. Denken wir daran, wir müssen alles tun, was wir können, um den Abfall zu verhindern. Und Gott wird uns dabei segnen. Er wird uns dabei helfen. Und wir dürfen nicht nachlässig werden, wir dürfen nicht irgendwie jetzt Bitterkeit in unserem Leben erzeugen und ganz besonders nicht überhaupt den Gedanken haben, zurückzukehren in diesen Kot, diesen Dreck, diesen Mist dieser Welt, aus der wir einmal glücklich entronnen sind. Danken wir Gott dafür, dass er uns herausgeholt hat aus dieser Welt, und machen wir nicht den Fehler, dass wir Satan glauben und meinen, ja, gehen wir zurück in die Welt. Da wird es dann so viel besser und angenehmer und schöner für uns sein. Was für ein schrecklicher Irrwahn, so zu denken. Ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.